Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Der amerikanische Wahlkampf war ohnehin schon spannend und ist in den letzten Wochen natürlich noch viel, viel spannender geworden, nachdem Joe Biden, ja, endlich muss man ja sagen, seinen Rückzug erklärt hat und das Feld nun seiner Vizepräsidentin Kamala Harris überlassen hat. Kamala Harris muss jetzt natürlich die Gunst der Stunde nutzen. Sie muss ihr Programm veröffentlichen, sie muss ihr Profil schärfen und natürlich muss sie auch einen Vizekandidaten benennen. All das wird in den kommenden Wochen passieren. Und ich sitze hier heute wieder mit meinem Kollegen Alexander Burow und wir werden uns natürlich darüber unterhalten, wie es in Amerika weitergeht, wie die wirtschaftliche Lage ist und wie es auch nach der Wahl weitergeht, je nachdem, ob eben Trump oder Kamala Harris das Rennen machen. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, herzlich willkommen im Studio, Alex.
Hallo Sonja.
Ja, der amerikanische Wahlkampf, der ist schon sehr spannend gewesen. Er ist, finde ich, jetzt noch viel, viel spannender geworden. Joe Biden hat endlich eingesehen, er ist nicht der Mann der Stunde. Kamala Harris hat übernommen. Es war jetzt auch wirklich überfällig. Jetzt ist natürlich die Frage, also wie schätzen wir Ihre Chancen ein?
Ja, also das Rennen ist erstmal wieder deutlich enger geworden. Also Joe Biden hätte gegen Trump wahrscheinlich keine Chance mehr gehabt. Jetzt sind die Umfragewerte für Kamala Harris deutlich gestiegen. Vorher war sie natürlich als Vizepräsidentin mehr so im Hintergrund. Momentan ist das Rennen wahrscheinlich so eng, laut den Umfragen, dass man eigentlich nicht weiß, wer gewinnen würde. Kamala Harris hat da ganz eindeutig aber auch so einen Anfangsbonus jetzt bekommen, weil sie einfach ein neues Gesicht ist.
Die ist halt auch nicht so alt.
Genau. Und insofern ist das erstmal ganz positiv, aber sie muss darauf natürlich jetzt aufbauen und vor allem möglichst bald eben ein Programm auch vorlegen, irgendwelche Inhalte, wofür sie denn steht, damit man nicht einfach denkt, sie ist einfach genau der Ersatz für Biden und macht ansonsten alles so weiter. Ich war eben noch mal kurz auf ihrer Webseite und die ist momentan relativ blank. Also man kann spenden, man kann Tassen kaufen, wo Kamala draufsteht, aber ansonsten, da steht wenig und das muss jetzt schnell gehen.
Ja, das Problem bei ihr ist ja, sie war ja die große Hoffnungsträgerin der Demokraten vor 4 Jahren. Da hat man ja auch sogar spekuliert, ob Joe Biden eventuell sogar gar nicht seinen ganzen Term macht, sondern dann an sie übergibt. Und dann ist sie ja total von der Bildfläche irgendwie verschwunden gefühlt. Also man hat irgendwie nichts mehr von ihr gesehen und gehört. Und deswegen, obwohl sie jetzt 4 Jahre ja Vizepräsidentin war, weiß man irgendwie auch relativ wenig über ihre Politik, finde ich tatsächlich. Man verbindet sie immer mit Einwanderung.
Ja. Hm. Ja.
Aber tatsächlich, ja, sie muss jetzt die Chance auch wirklich nutzen. Ne?
Ja. Also was ich so gelesen habe, gilt sie als etwas linker in der Politik noch als Biden, also eher noch ein bisschen mehr für Umweltschutz, ein bisschen mehr noch für Krankenversorgung für alle. Aber ob sie das tatsächlich auch umsetzen würde, wenn sie jetzt an die Macht käme, ist natürlich eine andere Sache. Solange man nicht so im Vordergrund steht, kann man solche Forderungen einfacher aussprechen.
Ja, natürlich. Ja, gut, das nächste Spannende wird ja jetzt auch die Ernennung ihres Vizekandidaten. Das ist ja noch nicht klar. Ich habe gehört, dass das jetzt relativ schnell über die Bühne gehen soll, weil klar, die können ja jetzt auch nicht mehr lange warten, weil auch der Vizekandidat muss ja ein bisschen Profil aufbauen. Da gibt es ja einige, die so im Spiel sind. Aus Kalifornien, der Herr Newsom.
Ja, also es soll eher ein männlicher Weißer sein, um eben die Gesellschaft so abzudecken. Gavin Newsom aus Kalifornien ist, glaube ich, ganz beliebt. Er wäre wahrscheinlich selber ganz gerne angetreten. Aber er kommt eben auch aus Kalifornien, genau wie Kamala Harris. Insofern könnte es auch jemand anders sein, der eben mehr die Swing States repräsentiert und da viele Stimmen holt.
Ja, das Schwierige ist, ich meine, da gibt es ja noch Pete Buttigieg, der auch noch, dem muss ich sagen, also wenn man sich das noch nie angeschaut hat, Interviews mit ihm, kann ich sehr empfehlen. Ich finde den wahnsinnig eloquent. Aber er ist natürlich mit einem Mann verheiratet und für viele Amerikaner natürlich ist das leider, muss man ja sagen, auch in der Wahl dann vielleicht noch ein bisschen zu progressiv.
Ich fürchte auch, gerade wo die Gesellschaft jetzt schon so gespalten ist, wäre das einfach nur noch ein Spaltklotz.
Ja, naja, also wird die nächsten Wochen und Monate werden wahnsinnig spannend. Für uns ist natürlich so ein bisschen die Hauptfrage letzten Endes, was was kommt dann nach der Wahl politisch dabei raus, wirtschaftspolitisch vor allen Dingen natürlich. Und was heißt es für Amerika und für die Welt wirtschaftlich? Also ich glaube, das ist ja der Hauptfokus. Und da steht natürlich auch aktuell immer wieder sehr stark das Thema Handel im Fokus. Du hast ja vor kurzem eine Studie darüber geschrieben. Das Handelsbilanzdefizit der USA ist ja enorm angewachsen. Ich glaube, diese Grafik auf der ersten Seite gleich, da sieht man das, glaube ich, 20 Jahre zurückgehend. Das ist ja Wahnsinn. Also diese Entwicklung beläuft sich jetzt irgendwie auf 1.000 Milliarden Dollar pro Jahr.
Ja.
Das ist natürlich gerade für Trump ein rotes Tuch.
Genau, das ist ein Punkt, wo man einerseits Trump recht geben muss. Das Handelsbilanzdefizit ist riesig. Ob das ein Problem ist oder nicht, das ist umstritten. Auf jeden Fall ist es für Trump persönlich ist es ein Problem. Er sieht das als riesen...
persönlicher Affront.
Ja. Er will da auf jeden Fall gegen vorgehen. Das würde er jetzt wahrscheinlich auch aggressiver machen als in seiner ersten Amtszeit, weil er jetzt weniger ausgebremst wird, weil er sagen kann, er hat ja die Zölle vor allem gegen China schon deutlich erhöht und so richtig geschadet hat das ja der US-Wirtschaft nicht. Insofern steht jetzt so auf seinem Programm, so ein 10% Basiszoll gegen eigentlich alle Importe zu verhängen und China noch den Status als meistbegünstigte Nation zu entziehen. Das würde nochmal drastische Zollerhöhungen bedeuten aus Sicht der USA. Also da ist er schon sehr entschlossen, dagegen vorzugehen.
Ja. Wobei ich ja die Story, die er da erzählt, ja auch ein bisschen schwierig finde. Also er stellt es ja immer so dar, man hebt jetzt ganz viele Zölle, dann kommen diese Waren alle nicht mehr ins Land oder viele davon nicht mehr oder werden halt einfach deutlich teurer und dann produzieren wir in Amerika jetzt alles selbst.
Ja,
und, das macht vielleicht bei strategisch wichtigen Gütern auch Sinn, aber natürlich nicht auf breiter Basis.
Ja, also wir produzieren alles selbst, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Ja.
Also der Anteil des verarbeitenden Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt in den USA ist einfach ziemlich deutlich gesunken und beträgt gerade noch so 10%. Also es ist schon eine ziemliche Dienstleistungsgesellschaft geworden, wo ja immer die Kritik war, das sind viele Jobs so in der Gastronomie oder so, die eben schlecht bezahlt sind. Und ja, da hängt so ein bisschen die Nostalgie mit. Die kleinen Städte in den USA, wo es früher irgendwie vielleicht eine Möbelfabrik gab oder eine Autofabrik oder so. Und da waren gute Jobs für die Mittelklasse und die sind jetzt weg. Und der Schuld gibt man daran eben den Importen. Das verhängt bei den Wählern, gerade in den Swing States. Und da hofft man jetzt, dass das dass die Produktion in den USA wieder steigt, wenn man sich entweder ausländische Güter eben teurer macht. Oder was ja eher die Strategie der Demokraten ist, eben irgendwelche Subventionspakete wie diesen Inflation Reduction Act, also Subventionen verteilt. Und ja, Trumps Vorgehen ist ganz klar Zölle, weil er kann das immer so darstellen, das zahlen ja die Ausländer oder die ausländischen Firmen. So ganz richtig ist das natürlich nicht. Es ist ein Nachteil für die ausländischen Firmen, aber bezahlen tun es letztendlich ja die US-Bürger und wir gehen ja auch davon aus, dass dann die Inflation ganz dramatisch ansteigen würde, wenn Trump seine Pläne da wirklich verwirklichen würde, dann würde die US-Inflation nächstes Jahr vielleicht 2 Prozentpunkte höher liegen als ohne diese Maßnahmen.
Genau, und das wäre dann ja auch für die Fed ein Problem, die ja jetzt irgendwann dann mal in diesem Jahr die Zinsen das erste Mal senken wird und deren Fenster für weitere Zinssenkungen sich ja dann irgendwann auch relativ schnell wieder schließen würde, einfach weil die Inflation ja dann so hoch wird. Das rechtfertigt dann vielleicht keine erneuten Zinserhöhungen, weil es ja auch so ein bisschen außerhalb des Einflussbereichs der Fed dann liegt. Aber weiter senken kann man dann wahrscheinlich auch tatsächlich nicht. Ja, also Inflation ist sicherlich dann ein Thema mit den Zöllen. Wie ist es denn, wir reden ja immer über China so ganz viel, aber es ist ja nicht nur China, das da im Fokus von Trump steht, auch Mexiko ist ja ein Thema.
Ja.
Wobei da haben Mexiko, Kanada und die USA haben ja dieses Handelsabkommen. Das schützt die Mexikaner doch eigentlich.
Genau, also Mexiko ist mittlerweile sogar der größte Handelspartner der USA. Also während die Importe aus China, also zumindest der Anteil der Importe aus China in den letzten Jahren deutlich gesunken ist, was auch Folge sein dürfte von einmal diesen Zöllen, die Trump schon mal erhoben hat und zweitens, dass sich die Unternehmen umorientieren wollen, also ihre Lieferketten neu strukturieren wollen und näher an den Markt wieder rücken wollen oder diversifizieren ihre Produktion, ja, dass man aus verschiedenen Ländern was importieren kann. Also da hat Mexiko schon ziemlich profitiert im Handel mit den USA. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass Trump da einen Blick drauf hätte. Momentan könnte sich Mexiko darauf berufen, dass sie ja ein Freihandelsabkommen haben mit den USA. Das Problem ist nur, also 2026 wird es eine Überprüfung geben von diesem Handelsabkommen. Also,
aber das kann er dann nutzen quasi.
Ja, da hat sich die US-Regierung so ein bisschen ein Hintertürchen offen gelassen. Also da bin ich mir sicher, wenn Trump die Wahl gewinnt, dass er dann einmal darauf hinweisen würde, dass eben das Handelsbilanzdefizit jetzt gegenüber Mexiko sehr, sehr groß ist, dass die Mexikaner das bitte ändern mögen. Und zweitens ist halt die Frage, also was zu beobachten ist, ist wohl, dass viele Güter aus China nach Mexiko und dann in die USA gehen. Also so, das wirft auf jeden Fall Trump.
Die unterlaufen die Zölle.
Den Chinesen und den Mexikanern vor, dass es da unfaire Taktiken gibt, um den Chinesen zu helfen, die Zölle zu umgehen. Und auf so Sachen würde Trump dann sicherlich auch eingehen und sagen, hier, das müsst ihr unterbinden.
Zu guter Letzt hast du in deiner Studie auch ja das Thema Deutschland aufgebracht. Für uns in Deutschland ist Amerika der größte Handelspartner.
Ja, genau. Also etwa 10% der Exporte von Deutschland gehen in die USA. Damit sind die USA der wichtigste Absatzmarkt von deutschen Waren. Klar, damit steht auch für die deutsche Wirtschaft viel auf dem Spiel. Und womit wir uns ja immer eigentlich ganz gerne gebrüstet haben, ist, dass wir einen riesen Exportüberschuss haben und der ist eben gegenüber den USA auch sehr groß mit
60 Milliarden
Euro im Jahr. Wenn jetzt Trump an die Macht kommt, dann sollte man die Zahl vielleicht nicht ganz so laut sagen mehr, um gar nicht so die Aufmerksamkeit von Trump zu erregen. Aber klar ist, er will ja diesen Basiszoll von 10% einführen. Und wenn er das machen würde, tatsächlich würde das natürlich auch der deutschen Exportwirtschaft schaden. Anfänglich paradoxerweise könnte es sogar einen leichten Schub geben für die deutsche Exportwirtschaft. Weil,
das sind Furzeffekte, oder?
Genau, weil das, also wenn der Präsident wird ja im November gewählt und erst im Januar kommt er ins Amt und bis er dann die Zölle verhängt, dürften noch mal ein paar Monate vergehen. Und in der Zeit wissen die Unternehmen das natürlich, dass das zumindest möglich wäre und dürften sich entsprechend vorbereiten und versuchen, möglichst viel Waren dann schon auszutauschen. Insofern könnten wir uns vorstellen, dass eben die deutsche Exportwirtschaft anfänglich, also kurz nach der Wahl von Trump, eher noch ein bisschen einen Schub erhält. Aber danach wäre natürlich ein 10%-Zoll dramatisch. Und wenn dann noch wieder Gegenzölle kommen und dann haben wir wieder so einen Handelskonflikt. Und also Ende vom Lied, die deutsche Wirtschaft würde dann wieder deutlich abbremsen. Und das Wachstum läge dann um etwa 0,4 Prozentpunkte niedriger, als wenn wir einen gemäßigten Präsidenten haben. Ob jetzt Trump sich auf Deals einlässt oder wir einen demokratischen Präsidenten oder Präsidentin bekommen.
Wenn, dann wäre es ja genau jetzt eine Präsidentin. Noch ein Grund mehr, muss man ja sagen, darauf zu hoffen, dass Kamala Harris das Rennen macht.
Wir in Deutschland hoffen ja ganz eindeutig darauf, dass Kamala Harris das Rennen macht, um damit eben diese Zölle nicht kommen. Genau, es gab in letzter Zeit viele Wähler, die gesagt haben, Trump wollen sie nicht wählen, weil der ihnen zu kriminell, zu radikal ist. Und auf der anderen Seite stand dann aber Joe Biden und das war auch nicht die beste Alternative
nicht
für
wirklich,
viele Leute.
Ja,
und der machte ja am Ende wirklich einen, wie soll man sagen, ja, schwierigen Eindruck.
Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja.
Ich meine, ist ja nicht traurig, ne? Ich habe so gedacht, warum tut der Mann sich das an? Der war Vizepräsident, der war 4 Jahre Präsident, der hat doch jetzt alles erreicht, muss man mal sagen, was man erreichen kann. Und warum das nochmal versuchen und dann hinterlässt du ja eigentlich diesen schlechten Eindruck, ne? Also das ist ja jetzt, er geht ja jetzt nicht mit Glanz und Glorie, sondern es wirkt so wie so ein alter gebrochener Mann so ein bisschen. Das ist halt irgendwie auch schade. Also ich habe immer gedacht, seine Frau könnte ihn doch mal gut zureden, sagen, komm, jetzt doch mal lieber Golf spielen in Florida.
Sie war wahrscheinlich eher so eine treibende Kraft von der Unterstützung für Biden. Er wollte seinen sein Projekt unbedingt noch vollenden, nochmal Trump schlagen, nochmal seine Politik fortführen. Er hat bestimmt gute Sachen gebracht für Amerika. Ich meine, also die wirtschaftliche Lage ist momentan gut. Wir hatten ja jetzt gerade wieder die positive Überraschung im zweiten Quartal, wo das Wachstum ja recht robust ausfiel.
Ja, 2,8%, das war ja deutlich besser als die erwarteten 2%.
Genau.
Also man muss insgesamt ja sagen, ne, also die wirtschaftlich hat es super funktioniert und die Lage ist jetzt ja mal wieder, scheinbar wieder mal besser. Und das haben wir ja in den letzten Jahren wie oft durchgemacht, dass wir gedacht haben, dass alle gedacht haben, so jetzt geht es mal ein bisschen deutlicher bergab und irgendwie immer wieder dann doch diese positive Überraschung, der Arbeitsmarkt doch wieder stärker, die Inflation jetzt vielleicht auch doch noch mal ein bisschen länger höher etc. Also sehr, sehr, sehr widerstandsfähig, muss man ganz klar sagen.
Also es liegt bestimmt nicht nur an der Politik, aber die Politik hat da durchaus einen Einfluss und Präsidenten werden ja häufig daran gemessen, wie die Arbeitslosigkeit zum Beispiel bei ihnen ausgefallen ist in ihrer Amtszeit, um wie viel die gesunken ist oder so. Und Biden hat da eine sehr, sehr gute Bilanz. Also momentan liegt die Arbeitslosenquote so bei 4%. Das ist im Grunde Vollbeschäftigung. Und insofern eigentlich, also von wirtschaftlicher Sicht stehen die Zeichen ganz gut für die Demokraten. Das Problem ist nur, dass irgendwie trotzdem sehr viele Menschen sich scheinbar abgehängt, schlecht behandelt fühlen, irgendwie über die Inflation klagen, die ja mittlerweile deutlich runtergekommen ist. Aber irgendwie schafft es Trump da, so einen schlechten Eindruck bei den Menschen zu schaffen, insofern, dass die Lage einfach so schlecht wäre.
Ja, es ist immer ganz interessant, wenn man mal so Interviews auch sieht mit Trump-Anhängern, habe ich neulich wieder eins gesehen, der dann im Brustton der Überzeugung ist, sagt, also Joe Biden wäre für Amerika ganz schrecklich gewesen. Und dann hat der dann gefragt, ja, sagen wir mal drei Sachen, die er schlecht gemacht hat. Dann fiel ihm aber auch nichts ein. Ne? Also da werden einfach so Parolen nachgeplappert. Aber so an die Leute wird Kamala Harris nie herankommen. Die musst du abschreiben. Du kannst nur hoffen, wie gesagt, dass es genug andere Leute gibt, die vielleicht jetzt sich motiviert fühlen. Und dafür muss sie aber natürlich, und ich hoffe, dass wir das jetzt auch bald mal sehen, ein klareres Programm, klares Profil, einen vernünftigen Vizekandidaten präsentieren, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass diese Anfangseuphorie auch schnell wieder verpufft.
Genau, ja. Also
vielleicht sollte sie Snoop Dogg mal engagieren, weil der ist jetzt das Maskottchen der Amerikaner in Olympia bei den Olympischen Spielen geworden. Der ist ja überall. Muss mal gucken, sitzt in jedem Stadion. Ist ja der Cheerleader für alle. Gut, Alex, ich glaube, wir werden in diesen kommenden Monaten noch relativ häufig hier beide sitzen und uns über amerikanische Politik unterhalten. Vielen Dank erstmal für deine Einschätzung.
Gerne.
An unsere Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Und unsere rechtlichen Hinweise, die finden Sie wie immer in den Shownotes.